Kalimera.
Oder besser, Yassas. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Travel and Taste, Reise durch Europa.
Ich bin Anna.
Und ich bin Patrick Hemminger.
Und zusammen sind wir mit unseren Kindern unterwegs. Eine Reise durch Europa auf der Suche nach dem guten Geschmack.
Und wie ihr hört, nehmen wir euch in dieser Folge mit nach Griechenland.
Wir reisen mit euch von Igoumenitsa bis auf die Peloponnes.
Gehen in versteckte Tavernen und nehmen euch mit ins beste Kaffeehaus von Kyparissia.
Dann zeigen wir euch die Kargemani und gehen in die beste Weinbar von Athen. Also jede Menge Tipps für Griechenland. Viel Spaß bei
Travel and Taste.
Reise durch Europa. Ach, Patrick, ich sag's dir, Griechenland, das ist herrlich.
Griechenland, mon amour, ja.
Also von der ersten Minute an waren wir schockverliebt.
Man kann's nicht anders sagen.
Es war alles, Griechenland war so gut zu uns, wir lieben Griechenland.
Wir hatten gar nicht geplant, so lange da zu bleiben, ne? Dann waren es fast 2 Monate, weil wir einfach nicht raus wollten aus diesem herrlichen Land.
Aber ganz zurück zum Anfang, lass uns losstarten. In Igoumenitsa, wir kamen abends an mit der Fähre und abends hieß, 10:30 hat die angelegt. Und es war eigentlich schon 11:30, oder? Weil doch Zeit
Zeitumstellung, also es war spät und wir hatten nichts gegessen.
Wir haben unsere Unterkunft gefunden, direkt am Hafen. Und wir fragten unseren Vermieter, ja, gibt es hier noch irgendein Restaurant, das auf hat? Also viel Hoffnung hatten wir nicht. Ne? Also 11 Uhr abends, welches Restaurant in Deutschland hat da noch offen? Ja, und er sagte, ja, hier um die Ecke ist noch ein Grillrestaurant, eine Taverne. Könnt ihr vorbeischauen, empfiehlt er uns.
Wir gingen hin, wurden freundlichst begrüßt. Da war es dann schon 10:45, fast 11:30.
Also niemand hat sich gewundert, dass wir um 11:30 einen großen Tisch
mit 3 kleinen Kindern
in Besitz nehmen. Nee, es war ganz normal. Wir kriegten die Karte. Er empfahl uns ein paar Sachen. Wir bestellten Pommes für die Kinder. Ja, das musste sein. Wir bestellten frischen griechischen Salat, Tzatziki.
Also einfach das ganze typisch Griechische mal rauf und runter, weil es ist ja so, wenn man lange in einem Land ist, wie wir davor auch lange in Italien gewesen waren, dann hat man, am Anfang freut man sich mega auf die Küche und irgendwann hat man sie auch ein bisschen über und freut sich tierisch auf was anderes und genauso ging es uns da auch.
Der Wirt brachte uns das Essen, dazu Weißwein hatten wir bei ihm bestellt, danach wollten wir auch sehr, sehr gerne mal seinen Rotwein probieren.
Und er guckte mich so an und fragte, why? Du hast doch schon den besten Wein, den ich habe. Und Rotwein macht nur so, macht dusselig im Kopf. Why?
Und wir haben uns gefragt, wieso hat er ihn auf der Karte stehen? Das war so lustig. Wir kriegten den Rotwein nicht. Wir durften noch eine halbe Karaffe Weißwein bestellen.
Genau. Und das lag auch nicht daran, dass der Weißwein teurer war. Der kostete genauso viel wie der Rotwein. Er wollte uns da nichts andrehen. Aber why?
Why? Why? Also wir hatten direkt eine kleine Erziehung. Und es war ein wunderbarer Einstieg auf das griechische Essen. Das Tzatziki hausgemacht, das Hühnchen knackig, die Pommes wirklich frisch geschnitzt, frischer griechischer Salat. Es war köstlich und das Ganze hat irgendwie 30 Euro gekostet.
Ja.
Und wir haben gesagt, herzlich willkommen in Griechenland, hier halten wir es aus.
Ganz genau.
Patrick, du guckst, du scharrst schon wieder mit den Hufen.
Ich scharre mit dem Kellnermesser. Ich schiel darüber, weil wir gerade über Weißwein sprachen. Und wir trinken natürlich wieder was. Wir haben ja auch gemerkt, komischerweise, die Folgen, in denen wir mehr trinken, hören mehr Leute. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob die Leute so heiß sind auf unsere Tipps oder ob wir irgendwann so lustig wären. Ich weiß es nicht.
Und natürlich hat er keinen Rotwein aufgemacht. Why?
Why?
Why? Why Rotwein?
Also warum diesen Weißwein? Da kommen wir ganz am Schluss noch drauf. Der kommt auf jeden Fall. Wir haben ihn bekommen in Athen. Diese Kapsel will nicht weichen.
Vielleicht sagen wir dazu noch, in den 2 Monaten haben wir sehr viel griechischen Wein getrunken und wahnsinnig schätzen gelernt. Es gibt eine Bandbreite an griechischen Wein, die ihresgleichen sucht.
Griechischer Wein ist absolut mein Ding geworden in der Zeit.
Und diesen Wein eben hat uns Madeleine empfohlen, aber das erzählen wir euch später nochmal ausführlich.
Genau, da kommen wir später dazu. Das ist jetzt auf jeden Fall ein Assyrtiko von der Insel Santorini. Santorini erzählten mir, Winzer ist die einzige Weinregion Griechenlands, die überall bekannt ist und die sich keine Sorgen machen müssen, wie sie ihre Weine verkaufen. Es ist ein reinsortiger Assyrtiko, heißt trotzdem Cuvée Nummer 15, weil es ein Verschnitt ist aus den besten Weinlagen des Weinguts Hatzidakis. Das ist ein griechischer Name, den man ausnahmsweise aussprechen kann. Und ihr wisst ja, wie gerne ich über Wein schwadroniere. Da würde ich jetzt ausnahmsweise jemanden zitieren, der über diesen Wein so schön geschrieben hat, das kriege ich gleich auch nicht besser hin. Und zwar Heiner Lobenberg. Bei Lobenberg kann man diesen Wein auch kaufen. Er ist unverschämt teuer, aber ich vermute mal, dass sich das lohnt. Und Heiner Lobenberg schreibt, Doppelpunkt, die Assyrtiko-Cuvée aus allen Toplagen Hatzidakis, in seiner meerbrisigen Salzigkeit fast ausgewogen, zumindest nicht waffenscheinpflichtig. Sogar lecker, wenn man das von Extremisten sagen kann. Dieser Wein ist eine grandiose Essenz der kalkhaltigen Böden in Santorini und der steinalten Rebstöcke. Absoluter Super-Freakstoff, 95 bis 96 von 100 Punkten. Schauen wir mal, ob der gute Heiner
recht hat. Schöne Farbe.
Also die Nase ist geil. Man muss dazu sagen, die Weine von Santorini, die sind sehr hochprozentig. Ja. Deswegen trinken wir jetzt auch nicht wirklich viel davon, sonst lallen wir hier am Schluss noch.
Darf ich dazu was sagen, was auf der Flasche steht?
Ja.
15%. So, Ausrufezeichen.
Deswegen niepen wir nur.
15% um 17 Uhr. Alles für euch. Im Dienste des guten Geschmacks.
Was tut man nicht alles für seine Hörer? Boah. Also er hat recht.
Wow, das ist ein Biest.
Man merkt diese 15%
sofort. Es schießt mir alle Licht aus.
Gut.
Nein, also ich wollte das einmal gesagt haben.
Er ist breit. Natürlich hat er Kraft. Geht nicht anders mit 15%. Aber er versteckt die auf sehr elegante Weise. Er hat diese Salzigkeit, er hat die Fruchtigkeit. Ananas fällt mir sofort an, so salzige Ananas. Ne? Und das ist schon ewig langer Abgang.
Ja.
Das ist schon Hammer. Aber viel kann man davon nicht trinken, weil, wie gesagt, 15%, also da muss man was dazu essen. Oder braucht ein paar gute Freunde, die Flasche mit einem leeren. Aber das ist schon.
Schmeckt mir sehr gut.
Ja.
Und gibt einem jetzt auch so den richtigen Drive, um weiter zu erzählen, huch, er zerstörte sein Weinglas. Wir fuhren nämlich weiter von Igoumenitsa nach Kyperissia. Das liegt auf der Peloponnes, und zwar im Westen der Peloponnes. Und wir hatten von dem Ort vorher noch nie gehört, konnten aber dort von Bekannten ein Haus mieten. Wunderschön. Es lag auf einer Anhöhe in dem Dorf Xirokampos. Und man spricht es anders aus. Ich habe bis heute nicht begriffen, wie man es ausspricht. Aber geschrieben wird es Xirokampos. Da wohnen 15 Leute,
Patrick. Wenn es hochkommt.
Ja. 20 Leute vielleicht.
So was um den Dreh.
Ein altes Steinhaus mit so einem kleinen Türmchen. Die Katzen begrüßten uns freudig. Die kleinen Straßenkatzen. Patrick verdreht die Augen. Und von dem Turm aus konnte man weit über Olivenbäume bis aufs Meer schauen. Also wir fühlten uns sofort, ich sage es immer wieder gerne, sauwohl.
Genau, Petromanos heißt das ganze Haus und die Freunde von uns, denen das Haus gehört, die organisieren, ich glaube, ab Herbst auch Reisen dorthin. Wir verlinken euch das in den Shownotes, weil die Gegend ist touristisch sehr unentdeckt und unerschlossen. Lohnt sich unserer Meinung nach aber absolut.
Ja, total. Also Kyperissia, die Stadt, also wir waren total begeistert. Also Kyperissia, eine kleine Stadt, 8.000 Einwohner, 7.500, irgendwie sowas um den Dreh. Es gab alles. Es gab in dieser kleinen Stadt mindestens 20, 25 Cafés. Also ich habe das Gefühl, alle saßen ständig im Café, was ich ja herrlich finde. Morgens, wenn man durch die Stadt schlenderte, dann saßen die Verkäuferinnen vor ihren Läden, haben einen freundlich gegrüßt. Man kriegte alles. Wir haben diverse Autoreparaturen durchführen lassen für den kleinen Taler. Es ist toll. Freundliche Menschen. Wir waren total verliebt in Kyperissia vom ersten Moment an. Also einfach, da ist so eine Entspannung in der Luft. Und dann haben wir natürlich sehr viel Schule gemacht in den 3 Wochen, weil wir mal am Stück 3 Wochen an einem Ort waren und suchten dann auch ein Café zum Arbeiten. Einer macht Schule, der andere geht arbeiten. Ich bin also eines Morgens durch diese Stadt geschlendert, habe mich überall umgeschaut und dachte, welches ist das Café, wo wir jetzt immer sitzen dürfen? Und ich fand das Neo Kentricon.
Das Neo Kentricon wird seit einem halben, dreiviertel Jahr betrieben von Christos und seiner wunderbaren Frau Alexandra. Und
es ist ein uraltes Kaffeehaus.
Wollte ich gerade sagen.
An dieser Stelle stand schon immer ein Kaffeehaus, seit 100 Jahren, 150 Jahren. Und dieser ganze Raum atmet von der Energie vergangener Zeiten. Also
von den Gesprächen, die da geführt wurden. Es waren auch die Menschen, die da kamen, die sahen alle so nett aus, ne?
Genau, also mein erster Morgen dort, ich setzte mich an den Tisch, den ich nie wieder verlassen habe. Also ich hatte immer den gleichen Stammplatz am Fenster. Schöner Marmorfußboden, Holzfenster. Und kriegte einen Kaffee von Simone. Und ab dem zweiten Mal, Simone war die Bedienung dort, auch super nett, hieß es immer wie immer. Und das liebe ich ja. Du gehst das zweite Mal in den Kaffee und es heißt wie immer. Dann habe ich mal morgens so eine kleine Spinattasche zum Frühstück gekriegt. Man konnte dann in Ruhe sitzen. Leute kamen, Leute gingen, tranken ihren kleinen Uso oder ihren Zipuro morgens. Zipuro, können wir direkt sagen, ist so ein kleiner
Tresterbrand. Also die griechische Version des Grappa sozusagen. Und damit fangen viele Griechen gerne so morgens um 10:30, so als Aperitif. Wenn der Franzose Champagner trinkt, trinkt der Grieche Zipuro. So
ja, oder Pastis. Vielleicht trinkt der Franzose, der Südfranzose sein Pastis mittags und der Grieche sein Zipuro. Ich weiß es nicht. Interessanterweise trinken die Griechen dann Vormittag, die Griechen, kann man natürlich nicht sagen, die alten Herren, die wir gesehen haben, dann um 11 ihren Zipuro und abends dann wieder Kaffee. Das ist auch interessant. Aber wir kamen auch schnell ins Gespräch, eben mit dem Besitzer-Ehepaar, hast du eben ja schon mal angedeutet, Christos und Alexandra.
Genau, zwei wunderbare Menschen, die genauso essens- und genussverrückt sind wie wir. Es war wunderbar. Wir waren dann nicht nur vormittags zum Arbeiten da, sondern auch manchmal zum Essen, zum Beispiel am schmutzigen Donnerstag, Anna.
Genau, da sagte Christos morgens zu mir, kommt ihr denn heute Nachmittag? Heute ist ja schmutziger Donnerstag. Und ich habe gefragt, ja, schmutziger Donnerstag, was ist das denn? Ja, das ist der zweite Donnerstag in der dreiwöchigen Zeit vor dem Aschermittwoch. Und da darf man quasi das letzte Mal nochmal Fleisch essen, bevor man mit der Fastenzeit beginnt. Das heißt, überall im Land werden draußen Grills aufgestellt und die Leute schmeißen alles drauf, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also es raucht und schmaucht in den Städten und es zieht ein köstlicher Geruch durch die Straßen. Das habe ich dann auch gemerkt, als ich rauskam. Und ich habe natürlich gesagt, ja klar kommen wir heute. Wir kommen gern zu euch. Es gibt dann nämlich auch ein spezielles Menü. Was haben wir da alles gegessen?
Im Prinzip war es eine große Platte mit verschiedenen Sachen, die gegrillt waren. Also von Würsten bis hin zu Fleischstücken, auch Gemüse war auf dem Grill, alles Mögliche. Und das war köstlich, weil es war auch so facettenreich. Das ist im Prinzip alles gegrillt, aber alles sehr, sehr facettenreich, sehr kräftig und schön gewürzt. Dazu die Naturweine, die Christos ausschenkt. Ja, in Griechenland hat es auch bei den Kindern, hatte ich das Gefühl, ein bisschen Klack gemacht, was das Essen angeht. Auf einmal hieß es, darf ich das probieren, darf ich jenes probieren, weil sie in Italien, glaube ich, gemerkt haben, man kann das machen, weil Italien, die Spaghetti oder die Pizza, die schmeckt fast überall. Also kann man sich doch mal was trauen. Und damit haben sie dann angefangen. Das war schön.
Wir haben auch unser Fotoshooting dort gemacht.
Ja, wir schreiben ja ein Buch über das alles, was wir hier tun. Travel and Taste wird erscheinen im Frühjahr 2026 im Frankfurter Westend Verlag. Wenn ihr das auf keinen Fall verpassen wollt, meldet euch bei uns für unseren Newsletter an. Und dann hatten wir ein herrliches Menü. Wir saßen da, während der Fotograf um uns rumsprang und Fotos machte und durften noch nicht essen. Ne? Das Wasser lief uns die ganze Zeit im Mund zusammen.
Ich sag euch kurz, was wir gegessen haben. Dann Zucchini-Bällchen mit Schafskäse-Dip, Teigtaschen mit Nudelfüllung, Spinatauflauf, Auberginensalat mit Walnüssen und Schweinefleisch von den eigenen Tieren, also selbst eingelegt mit Tomaten und dann noch so ein bisschen Rührei dazwischen. Da hat er uns auch noch Fotos gezeigt, wie sie dieses Schweinefleisch einlegen. Toll.
Wahnsinn. Göttlich. Ja.
Also wunderbar. Neokentrikon in Kyperis hier. Und das war nicht unser einziger Lieblingsort, Patrick?
Oh nein. Es gab ein Dorf weiter, das Togeranio. Dort kochte
eine 60, 65-jährige Frau, die hieß Antonia.
Dort kochte Antonia.
Da, aber als wir noch nicht wussten, dass sie Antonia hieß, nannten wir sie liebevoll Oma Grent. Nach einer Figur aus einem
Lego-Hörspiel. Können wir das hier so erzählen? Nannten die Kinder sie Oma Grent, weil sie sich sauwohl gefühlt haben. Es war ja echt kalt zu der Zeit und dann kamen wir zu Oma Grent rein und da brannte ein Feuer im offenen Kamin. Es war trotzdem kalt, weil die Hitze natürlich sofort nach oben rausging.
Oma Grent saß mit ihrer Zigarette und ihrem Kaffee vor einer Telenovela, also vor einer Seifenoper.
Die aber immer wieder anhielt, also der Fernseher war auch nicht so das neueste Modell. Wir waren auch immer die einzigen Gäste. Ja. Nur einmal war ein anderer, einsamer alter Grieche da, der stumm in seinen Zipuro weinte.
Und Oma Grent brachte uns dann immer die Karte. Gott sei Dank hatte sie eine in Englisch, weil, nee, war die sogar auf Deutsch?
Die war auf Englisch und sie strich immer die Sachen an, die sie gerade da hatte. Ja. Das war längst nicht alles, aber das ist ja gut.
Ne? Und sie hatte auch, sie konnte kein Wort Deutsch, kein Wort Englisch und wir haben uns wirklich nur über diese Karte verständigt und über unsere Kinder, weil die liebte sie sofort.
Genau, und zeigten einfach immer drauf, was wir wollten. Und das war köstlich.
Was haben wir denn da alles gegessen, Patrick? Ja, da haben wir diese Klassiker eben gegessen. Und Die waren bei ihr besonders gut. Sie hat, fand ich, die besten frischen Pommes gemacht. Es dauerte immer alles ein bisschen. Sie schlurfte dann in die Küche, verschwand, brachte frisches Brot, Tzatziki, den Wein, der ist auch eine Erwähnung wert. Der Weißwein war gar nichts, der kam irgendwie aus dem Kanister.
Ja, da hat sie gesagt, der kommt von einer großen Kellerei, der war völlig gesichtslos. Und der Rote, der käme von den Rebstöcken rund ums Dorf. Da muss man sagen, der Westen der Peloponnes ist keine typische Weinbauregion. Aber hier und da stehen noch so ein paar kleine Rebberge und aus irgend so einem muss der gekommen sein. Gekeltert mit wenig Einflüssen. Schmeckte wie ein abgefahrener Naturwein von einem voll tätowierten Winzer für 18 Euro die Flasche. Der kam immer nur in der Karaffe bei ihr. Herrlich.
Und der Höhepunkt war aber immer der Nachtisch, der aufs Haus ging. Das waren gefüllte Lokomades. Das sind so Teigkringel.
Nee, gefüllt waren die nicht. Nee, aber so nicht. Teigbällchen und da war dann drüber so Honig und Schokolade.
Köstlich. Also die Kinder wollten immer wegen der Lokomades dahin auch. Genau. Und weil sie draußen dann herrlich spielen konnten, während wir bei trauriger griechischer Musik saßen und in unseren Rotwein grinsten. Ein weiterer toller Tipp war auch, wir sind einmal in die Berge gefahren.
Zum Kloster Prodromu. Da war im Reiseführer, war das Reisen ja normalerweise ohne Reiseführer, aber mit Restaurantführern. Da haben wir uns mal drauf eingelassen, dem Reiseführer zu folgen. Sei ein absoluter Geheimtipp. Man könne mit den Mönchen Kaffee trinken. Wir erwarteten uns Mönche, die uns herzlich begrüßen, mit uns spirituelle Gespräche über unsere Reise und das Leben führen. Ganz so war es nicht. Als wir ankamen, war der Parkplatz voll.
Und dann kamen uns lauter schon keuchende Wanderer entgegen. Man musste nämlich noch ein ganzes Stück durch den Wald laufen. Es ging steil runter, dann steil wieder hoch und dann klebte über uns an den Felsen das Kloster. Und wir mussten uns beeilen, weil Punkt 12 machen die Mönche die Tür zu. Dann ist Siesta bis 17 Uhr. Wir also da rein. Und was ich ganz toll fand, das war sehr, sehr karg. Und es stand überall Handys verboten. Also wir haben auch keine Fotos gemacht und nichts von drin. Und dann standen da diese Mönche wie aus einer anderen Zeit. Dunkle Haare, Bärte, Zopf und wiesen nur stumm auf die Kapelle hin. Da konnte man reingehen. Konnten eine Kerze anzünden und dann gab es da eben diesen Raum, wo wir jetzt den warmen Kaffee erwarteten und die herzliche Begrüßung, aber der Kaffee stand schon ein bisschen länger da. Also es war auch kurz vor Mittagspause, muss man vielleicht zur Verteidigung sagen, aber wir kamen in kein Gespräch mit den Mönchen. Der Kaffee war kalt.
Genau, und der Kaffee war kalt.
Ja.
Wir hatten danach kulinarischen Nachholbedarf und flüchteten.
Wir flüchteten aus dem Kloster. Es war aber beeindruckend. Ich gebe es dir. Es war wirklich wundervoll.
Ja, auf jeden Fall. Auf unserer Homepage könnt ihr auch ein paar Fotos sehen. www.travelandtaste.world.
Wir flüchteten also von den Mönchen in das nächste Dorf. Das war Stemnitsa. Ist bekannt, weil dort eine bekannte Goldschmiedeschule ist.
Die einzige in ganz Griechenland.
Ja, weil da mal ein sehr, sehr bekannter Goldschmied auch lebte. Und da waren wir total begeistert, weil wir kamen auf einen kleinen Dorfplatz und da waren so ein paar Tavernen, viele Leute saßen draußen und ich sagte, komm, wir nehmen das an der Ecke. Und das war das alte Kaffeenion, das alte Dorfkaffeehaus. In der Mitte ein Kachelofen, lauter junge Leute, die da gearbeitet haben, die hätten auch in Berlin arbeiten können, alle irgendwie so gekleidet wie Berliner oder wie junge Leute aus München.
Bärte, lange Haare, Tattoos.
Genau. Und die uns dann einen fantastischen Naturwein brachten. Ein, wie hieß das nochmal, was wir gegessen haben? Das war großartig.
Das war ein Salat, der bestand aus getrockneten Brotscheiben ganz unten. Dann darauf Tomaten. Darauf wolkengleich Feta. Viele Kapern drauf und dann kräftig Olivenöl.
Dakos hieß das.
Dakos, das war so gut. So gut.
Und dann haben wir noch so eine riesige Platte mit allem geholt. Also
genau.
Tzatziki, ihr wisst schon.
Habt ihr mitgezählt, wie oft Anna schon Tzatziki gesagt hat? Ich glaube, wir sind bei 8.
Ihr könnt den Knoblauch schon durch eure Kopfhörer riechen, oder? Kann man Knoblauch? Stellt euch Knoblauchwolken, die hier rumwabern, vor und ihr wisst, wonach wir täglich rochen. Aber es ist gesund. Es ist gesund.
Es ist gesund. Und wenn beide das essen, dann stürzt den anderen ja auch nicht.
Also unglaublich, dass wir vorher nicht wussten, dass es Stemnitzer gibt. Also es war irgendwie the place to be in den Bergen, JWD. Toll.
Ja, es war so einer dieser Orte, die wir manchmal treffen auf der Reise, wo wir manchmal hinkommen auf der Reise, wo ich denke, da will ich noch mal hin. Da will ich mal 2-3 Monate einfach bleiben.
Ja, genauso ging es uns dann eine Station weiter. Das ist eine sehr gute Überleitung. Da fuhren wir nämlich auf die Mani. Da stoße ich einmal mit dir drauf an. Das war nämlich auch ein ganz besonderer Ort. Die Mani ist der mittlere Finger der Peloponnes. Sehr schwer zu erreichen war es früher auf jeden Fall wegen der Gebirge, die davor sind und da drauf sind. Und deswegen waren die Manioten immer ein sehr, sehr stolzes, unabhängiges Volk, das niemals erobert wurde. Es hat keiner geschafft.
Gab keine Schulen, gab keine Gesetze, die haben alles untereinander geregelt.
Also es gab große Familienclans, die haben dann so große Wurmtürme überall gebaut, so Burgen gleich, und haben sich darin zurückgezogen mit ihren Familien. Und eben, es gab offene Fäden, also es waren ganz krasse Zustände. Bis vor 150 Jahren gab es nicht mal eine Schule dort auf der Mani.
Man kann es so ganz grob und etwas vereinfacht zusammengefasst sagen, die Frauen haben Haus und Hof geschmissen, während die Männer sich draußen auf der Straße gegenseitig umgebracht haben.
So ganz platt mal gesagt.
Ja.
Und dort hatten wir eine Verabredung.
Mit Stavriani.
Stavriani hat ein Restaurant dort eröffnet, das heißt?
Asparsi.
Wir fuhren also auf die Mani. Es wurde immer einsamer, je weiter wir kamen. Es war schroff, kahle Gebirgszüge. Ich habe so eine Landschaft noch nie gesehen. Also kurz vor unserer Unterkunft stand dann auch Last Gas Station. Ne? Last Gas Station. Letzte Tankstelle, ja, genau.
Ja, die alten Griechen waren nicht umsonst der Meinung, dass ganz am Süden der Mani früher der Eingang zur Unterwelt lag. Weil das ist sowas von karg, da wächst nichts. Da wuchs noch nie irgendwas.
Ja, nun gut, jetzt zu dieser Jahreszeit schon, da blüht der gelbe Ginster, summt und brummt, hin und wieder läuft so ein Esel über die Straßen. Also so könnt ihr euch das vorstellen, sehr, sehr einsam. Und sie hat eben ihr Restaurant in dem Ort
Stavri,
passend zu ihrem Namen Stavriani, ist ihr Heimatort, ihr Geburtsort, hat schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten und die hat uns da empfangen in diesem Restaurant. Es war eine offene Küche, man saß quasi wie im Wohnzimmer bei ihr. Eine ausgezeichnete Köchin.
Die traditionelle Küche der Region sehr modern interpretiert. Ihre Gerichte, ihre Teller sind allesamt sehr säurebetont. Sie arbeitet gern mit Säure, wie sie gesagt hat. Aber sie macht streng nur das, was es gerade gibt. Sie hat mal gesagt, und da haben wir uns ein klein bisschen geschämt, dass kein Koch, der seine Produkte und seine Küche ernst nimmt, jetzt griechischen Salat anbietet, weil weder Tomaten noch Gurken sind reif. Bei ihr gab es nur Sachen, die gerade reif sind. Das waren also Hülsenfrüchte. Gut, die sind jetzt nicht reif, aber die,
ne, sind immer
getrocknet,
reif.
Die sind immer reif sozusagen. Es gab ganz spezielle rote Krabben, die gerade jetzt aus dem Meer kommen.
Ja, sie hat nämlich gesagt, sie schreibt immer ihre Karte etwa 1,5 Stunden, bevor sie öffnet. Weil dann weiß sie genau, was sie da hat, was sie kochen will. Und eben an dem Tag hatte sie das Thema Meer, weil wir waren mitten in der Fastenzeit. Die hatte gerade begonnen dort. Und sie haben eben Lupinen gegessen, wir hatten Zackenbarsch, wir hatten gegrilltes und geräuchertes Wildgemüse selbst gesammelt mit Fischrogen, eine Fischsuppe, Ofenkartoffeln mit geräucherter Forelle und dazu noch eine Flasche ganz herrlichen Weißwein aus der Gegend. Und danach setzte sie sich eben an den Tisch und sie hat eine sehr, sehr interessante Lebensgeschichte, Patrick. Sie ist nämlich, sie hat erst internationale Beziehungen studiert, lange in Istanbul gelebt und hatte eigentlich immer den Traum, Köchin zu werden, hat sich aber nie getraut, weil auch ihre Familie immer gesagt hat, mach doch was Anständiges, ne? Wär doch Diplomatin, ne? Ihr kennt das ja alle. Mach doch was Anständiges.
Genau.
Aber ihr Traum war Köchin sein.
Und irgendwann hat sie sich tatsächlich getraut und ist auf die Kochschule gegangen in Istanbul.
Ja.
Sie hat sich danach sehr schnell nach oben gekocht. Sie war dann schnell Chef, aber sie hat über sich selber gesagt, sie war kein netter Chef. Allein was sie hat gesagt, Kitchen is Army. Mhm. Wenn du Frau bist und in der Küche ist jemand nett zu dir, dann weil er mit dir ins Bett will. Mhm. Also da hat sie, glaube ich, nicht immer es sonderlich leicht gehabt und kam denke ich, auch deswegen auf die Mani zurück.
Weil sie mit dem Druck auch nicht mehr zurechtkam. Also sie hat dann alles hingeschmissen.
Um dort ihr eigenes Ding zu machen.
Und Essen ist ja auch für Stariani so viel mehr, als einfach nur in der Küche stehen und Speisen zubereiten. Also sie bietet auch Wanderungen an, dann geht man mit ihr zu magischen, energetischen Orten. Sie redet mit den Menschen. Also wir haben auch 2 Stunden nach dem Essen geredet. Wir saßen am Tisch, haben über ihr Leben geredet. Und sie sagt, es geht um die Verbindungen der Menschen untereinander. Es geht darum, das Päckchen, das wir zu tragen haben, zu teilen, Geschichten zu teilen, zusammen zu sein, zusammen zu essen.
Und genau, und dafür ist Essen und Trinken der Katalysator für sie.
Ja,
also ganz tolle Frau, toller Ort.
Toller Ort, lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Verlinken wir euch in den Shownotes. Patrick, so viele Tipps aus Griechenland.
Und wir sind noch lange nicht durch. Lehnt euch zurück, macht euch gemütlich eine Flasche Wein auf. Danach ging es weiter, Anna.
Ja, wir fuhren nämlich nach Pelée.
Wundert euch nicht, wenn ihr den Namen dieses Ortes noch nicht gehört habt. Ging uns bis dahin genauso und davon steht auch nicht mehr allzu viel,
Anna. Naja, wir können ja euch sagen, wo das genau ist. Pelée ist in der Nähe von Epidauros. Epidauros ist eins der berühmtesten, da steht eins der berühmtesten antiken Theater. Haben wir auch besucht, toll. Pelée ist ein kleines Dorf. Wir kamen dort an und wir sahen eigentlich nur Ruinen.
Wir sind so ein bisschen erschrocken, als wir da reinfuhren.
Die Vermieterin hatte schon gesagt, wundert euch nicht, es ist sehr ruhig. Sehr ruhig. Es war auch sehr einsam. Wir fuhren also über Schlaglöcher. 3 Straßenhunde kamen uns entgegen und wir stiegen aus und dachten, okay, hier sollen wir jetzt übernachten. Wirklich waren echt kaum noch Häuser, die da standen. Ne? Also lauter Ruinen, Steine und dazwischen stand aber ein schönes, hergerichtetes Steinhäuschen.
In dem jemand auch netterweise die Heizung für uns angemacht hatte.
Ja, wunderbar. Wir kamen da rein, es war super renoviert, es war richtig schön und in der kompletten Einsamkeit. Und die Kinder fanden es sofort super. Die waren den ganzen Tag unterwegs und haben in den Ruinen gespielt.
Ja, das Dorf hatte, obwohl es fast nur aus Ruinen bestand, nichts Bedrohliches, Abweisendes, Unfreundliches. Im Gegenteil, es war einfach schön und ruhig. Ist untertrieben, es war still, es war leise und ja. Das war schön, es tat uns total gut.
Ja, also es war früher offenbar mal bewohnt, 20 Familien haben dort gewohnt, es ging ein Eselspfad in den Nachbarort und als sie dann eine Straße gebaut haben, sind alle Menschen in den Nachbarort gezogen und die Häuser verfielen. Jetzt werden sie aber teilweise auch wieder hergerichtet.
Also, als Wochenendhäuser oder als Ferienunterkünfte.
Und dann am Wochenende, wir kamen Mitte der Woche, am Wochenende, am Samstag, tat sich auch was im Nachbarhaus. Da fuhr ein Auto mit quietschenden Reifen vor. Und kurz darauf rochen wir
Grillfleisch.
Grillfleisch. Wir rochen noch kein Grillfleisch, aber wir rochen den Rauch. Und auf einmal stand ein netter Herr auf der Terrasse und rief, komm, komm. Und dann sind wir gekommen. Und da war ein Grillfest zugange, Patrick.
Es drehte sich ein ganzes Lamm.
Auf dem Spieß.
Genau.
Auf einem weiteren Grill brutzelten die Würste. Und sie sagten, kommt rein, esst mit uns, trinkt mit uns.
Setzt euch,
wir kriegten Wein, die Kinder Saft und diese leckeren Süßigkeiten mit Engelshaar, wo man einen Löffel von isst und satt ist. Wunderbar.
Es war herrlich, ja.
Und die Kinder, die Mädchen sind ja Vegetarierinnen, haben dann Gambas vom Grill gekriegt. Und wir kriegten eben Würste und Salat und kamen ins Gespräch.
Es waren keine tiefschürfenden Gespräche, die wir geführt haben, aber man plauderte einfach so fröhlich, entspannt in der Sonne vor sich hin. Das war schön, es war so warm, die Stimmung war so warm. Und das hat uns wieder gezeigt, es sind die Menschen, die einen Ort ausmachen. Weil als wir am nächsten Tag abfahren wollten, kam eine Dame, die da uns eingeladen hatte und brachte uns Süßigkeiten, die übrig geblieben waren, Kuchen und kleine Teilchen. Die Nachbarin, die als einzige dauerhafte Bewohnerin in Pelée wohnt, die uns immer freundlich zuwinkte aus der Entfernung, brachte eine Tüte mit frischen Eiern und plauderte Griechisch auf mich ein. Ich antwortete Deutsch und wir verstanden nichts, aber lachten uns an und wir fuhren aus Pelée ab und dachten, mein Gott, ist das schön hier.
Und dann ging es ja auch schon los in die Hauptstadt nach Athen. Das hatten sich die Kinder von Anfang an unserer Reise gewünscht, dass wir nach Athen fahren, weil sie in die Akropolis wollten, auf die Akropolis wollten. Und ich dort meine alte Freundin Elena besuchen wollte. Genau, deswegen fuhren wir nach Athen. Wir hatten eine wunderbare Wohnung gemietet in Koukaki.
Wunderbares Viertel, direkt unterhalb des Hügels gelegen, wo ein Park ist und wo aus man einen wunderbaren Blick auf die Akropolis hat. Wir liefen da abends in der Dämmerung lang, die Akropolis hell erleuchtet über uns. Wir dachten, oh cool, da gehen wir morgen hoch. Alle waren mega aufgeregt und freuten sich total. Ja, wir dachten, wir sind außerhalb jeder Reisezeit unterwegs. Das wird leer, wir haben die Akropolis für uns.
Und wir waren für unsere Verhältnisse früh dran. 9:30 waren wir. Wir wollten eigentlich um 9 dort oben sein. Okay, ihr wisst es, wie es ist mit Kindern. Pro Kind eine Viertelstunde. 9:30 waren wir da am Eingang und es waren schon Massen da. Schulklassen, Reisegruppen, ich weiß es nicht. Wir schoben uns durch die Akropolis.
Ja, ich will nicht wissen, wie das ist, wenn Saison ist.
Also, und wenn das dann heiß ist da oben, es ging ja noch ein Lüftchen an dem Tag.
Ja, die schließen sie ja inzwischen, wenn es, ich glaube, über 40 ja, Grad hat oder
das
so.
Das kann man auch verstehen.
Ja, ich fand es sehr beeindruckend. Und trotzdem ist die Wirkung des Ortes hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Einfach aufgrund der Menschenmassen.
Die Sicht war fantastisch, die Menschen waren zu viel. Beeindruckend war es trotzdem. Aber viel schöner war es einfach, wir haben uns dann von den Touristenmassen sind wir geflüchtet auf den Nachbarhügel, wo das alte Sokrates-Gefängnis war. Und das, deswegen heißt der auch Sokrates- oder Philosophenhügel. Und den kennen die meisten Touristen nicht. Total schöner Hügel, man sieht die Akropolis, man sieht ganz Athen. Und da sind überall Schildkröten, die wackeln da durch die Büsche. Und die Kinder waren begeistert. Das war eigentlich das Schönste für sie in Athen, die Schildkröten auf dem Nachbarhügel. Die wurden, ja, gab sofort Namen. Und das war wirklich, wirklich schön. Und dann trafen wir meine liebe Freundin Elena. Wir haben zusammen in München Theaterwissenschaft studiert. Und sie ist mittlerweile Dichterin, lebt in Athen und hat den wunderbaren Gedichtband geschrieben, das Grillenzirpen zwischen den Rippen. Und es war so schön, sie wiederzusehen und Gespräche zu führen. Wir waren vor 25 Jahren, 2004 bei den Olympischen Spielen und seitdem hat sich ja schon auch viel verändert noch.
Ja, da würde ich gerne noch einmal einhaken und eine Sache sagen, weil wir ja auch immer wieder gefragt werden, habt ihr nicht auch mal Heimweh oder so? Nein, Heimweh haben wir nicht, aber das ist es, was manchmal fehlt, die enge Bindung zu Menschen. Mhm. Wir treffen unfassbar freundliche, tolle, nette Menschen, aber nach ein paar Tagen ziehen wir weiter. Mhm. Und das ist das, was manchmal fehlt, wirkliche Bindungen einzugehen. Und deswegen war das, ich kenne Elena ja nun auch schon einige Jahre, war es sehr schön, so jemanden zu sehen und wiederzutreffen und Gespräche zu führen, die einfach sofort ein bisschen tiefer gehen als das, oh cool, was macht ihr, wo kommt ihr her, wo geht ihr als nächstes hin?
Absolut.
Und dann kommen wir zu diesem wunderbaren Ort, der mit diesem Wein zu tun hat. Anna, magst du noch ein Stückchen?
Klein.
Weil von dem kann man wirklich keine Schlucke, sondern nur Schlückchen. Und zwar die Weinbar Heteroklito.
Ist die beste Weinbar Athens.
Und es war eigentlich die erste. 2011 hat Madeleine diese Weinbar eröffnet, mitten in der Krise. An dieser Straße, wo die Weinbar liegt, waren überall die Rollläden unten. Alles war zu, alles war dicht. Und sie hat aber gesagt, nein, ich möchte das machen. Mir ist das wichtig, einen Ort zu schaffen für Wein, Genuss, Austausch. Und inzwischen gibt es in ganz Athen vielleicht 10, 15 Weinbars, meinte sie. Ich bin der festen Überzeugung, das ist die beste. Sie hat ein unfassbar tolles Personal. Nette, junge, freundliche Menschen, die sowas von auf Zack sind. Wir hatten eine herrliche Zeit mit ihr, als wir da saßen und uns über griechischen Wein unterhalten haben, verschiedene Sachen probiert haben.
Und die hat uns eben diesen Wein mitgegeben, den wir heute mit euch trinken. Den Wein aus Santorini.
Genau, Hatzidakis. Könnt ihr, wie gesagt, in Deutschland bei Lobenberg bestellen für schweinische 55 Euro. Ich meine, das ist ein Wein, das trinkt man nicht alle Tage. Und Santorini ist teuer. Die Erträge sind mega niedrig, weil alles uralte Weinberge. Die Kosten sind hoch, weil alles muss auf die Insel gekarrt werden. Und Anna lächelt mich gerade an. Ich weiß nicht, was sie mir mit diesem Blick sagen will. Will sie sagen, hör auf zu reden? Ich trinke jetzt einfach noch einen Schluck.
Wir merken, oder ihr merkt, wir hatten so viele Erlebnisse in Griechenland, wir können das gar nicht in eine Folge packen. Es würde jetzt eigentlich noch weitergehen, aber wir sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss. Freut euch auf die nächste Folge, da trinken wir wieder griechischen Wein mit euch, erzählen euch die nächsten paar Wochen auf diesem herrlichen Flecken Erde. Man kann es nicht anders sagen. Ich würde sagen, jammers. Also, alle unsere Erlebnisse findet ihr wie immer auf www.travelandtaste.world. Ihr findet uns nicht auf Instagram,
sehr selten auf Facebook.
Oder auf unseren privaten Homepages. Könnt ihr auch mal reingucken. Storymacherin.de
Patrick. www.dietherminger.de. Folgt uns, empfehlt uns weiter.
Bestellt unser Newsletter, da kriegt ihr immer schöne Rezepte und die News von uns. Ja, es macht Spaß mit euch. Wir freuen uns auch über all die Fragen, die uns erreichen. Es gibt bestimmt bald wieder eine Folge, wo wir die Fragen beantworten. Wir freuen uns, dass ihr so teilhabt an unserer Reise. Danke dafür, will ich an dieser Stelle mal sagen. Vielen, vielen Dank. Es macht einfach Spaß für euch, diesen Podcast zu machen.
Nochmal Yamas.
Yamas. Cuvée Nummer 15 von Hatzidakis.